Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für allein und getrennt erziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kindheit und Familienbildung, Kinderschutzfachkraft und Life Coach. Gleich zu Beginn möchte ich hier eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Episode geht es um häusliche Gewalt, um psychische und körperliche Gewalt. Bitte gehe hier verantwortungsvoll mit dir selbst um und höre dir diese Folge nur an, wenn du dich emotional dazu in der Lage und sicher damit fühlst. Ich habe in dieser Folge Jana Thiemann zu Gast. Jana ist Überlebende von häuslicher Gewalt. Sie erzählt uns heute ein Stück ihrer Geschichte, wie sich damals diese Beziehung entwickelt hat, welche Dynamiken sich schleichend verändert haben und wie sie immer destruktiver und destruktiver wurde, bis sie schließlich irgendwann den Mut gefunden hat, diese Beziehung zu verlassen, mit einem neugeborenen Baby. Psychische und körperliche Gewalt in Beziehungen passiert nicht plötzlich, meistens entsteht sie ganz leise, schleichend, mitten im ganz normalen Beziehungsalltag. Diese Folge soll aufklären, sensibilisieren und die Entstehung von dieser Gewaltspirale weiter verdeutlichen. Sie soll auch Mut machen, ehrlich hinzuschauen und Hoffnung geben, dass Veränderung auf jeden Fall möglich ist. Auch wenn diese Folge hier kein leichtes Thema behandelt, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn du dich sicher genug fühlst, diese Folge zu hören, du hier einige Erkenntnisse für dich mitnehmen kannst. Im Idealfall hast du ein bisschen Ruhe und Zeit, dir diese Folge anzuhören und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Liebe Jana, ich freue mich so sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Schön, dass du da bist und dass du heute deine persönliche Reise mit uns teilen magst. Du hast dich vor über 7 Jahren aus einer Gewaltbeziehung gelöst und das verpackst du unter anderem in Beiträgen bei Instagram. So habe ich auch dich entdeckt. Und ich weiß, wie viele Frauen sich in deiner Geschichte wiederfinden werden. Darüber haben wir auch eben schon im Vorgespräch gesprochen. Und deshalb bin ich so unendlich dankbar darüber, dass du heute bereit bist, da mit uns drüber zu reden, weil ich glaube, dass es einfach dieses Gesehenwerden so vielen hilft. Und du hast ja auch irgendwie so eine kleine Erfolgsgeschichte. Von Schatten zu Liebe steht in deiner Instagram-Bio. Ich habe mich zurück ins Leben geliebt, steht da. Und das ist ja irgendwie schon motivierend und deswegen bin ich so gespannt, wo und wie du deine Geschichte beginnen magst. Stell dich doch gern selber einmal vor und steig ein, wo du für dich persönlich das Gefühl hast, hier ist es wichtig für dich anzufangen.
Ja, hallo liebe Yvonne, ich freue mich so, so sehr da zu sein, da sein zu dürfen und dass du mich gefunden hast und dass ja, wir so zusammengekommen sind und vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ja, ich bin Jana, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt, seit 7 Jahren jetzt raus aus der toxischen Beziehung und möchte explizit auch Frauen zeigen, dass es wieder, also dass man das Leben wieder lieben lernen kann, sich selbst wieder lieben lernen kann. Also von so einer gebrochenen Seele hin, wo man wirklich ganz, ganz tief gefallen ist, wieder rauszukommen und sich zu erinnern, wer man war, weil das steckt alles in einem und auch gar nicht in diese Rolle Opfer-Täter, weil ich finde, ich benenne uns nie als Opfer, wir sind Betroffene oder Überlebende und einfach zu zeigen, wir sind viele und viele dürfen nicht drüber sprechen, viele können nicht drüber sprechen, viele sind noch da, um Mut zu schaffen, um das Umfeld auch zu sensibilisieren, genauer hinzuschauen. Und ja, einfach zu zeigen, dass das Leben wirklich wieder liebenswert sein darf.
Ja, so schön. Ja. Wo würdest du persönlich einsteigen, wenn ich dich jetzt frage, erzähl mir irgendwie deine Reise auch in das Alleinerziehendwerden, ne, was du ja auch eine Zeit, ins Mutterwerden, deine Reise, wo du dich eben auch gelöst hast aus dieser Beziehung. Wo würdest du persönlich beginnen? Was glaubst du, was ist so ein, war vielleicht so ein Punkt in deiner Geschichte, wo du sagst, der war irgendwie ausschlaggebend oder der war wichtig?
Ja, es war wichtig, glaube ich, einmal zu Beginn, wie ich da reingerutscht bin. Ich war in so einer wirklichen Lebensphase, wo ich gesagt habe, ich brauche keine Beziehung, ich will keine Beziehung und lebe jetzt mein Leben in Freiheit und ne, lerne da Männer kennen, ist mir egal. War auch der Meinung, dass ich tatsächlich sehr gesettelt war und selbstbewusst. Hatte aber natürlich meine Glaubenssätze von früher, von meiner Vergangenheit und das war sehr geprägt, weil ich tatsächlich ja schon immer die Liebe und Anerkennung im Außen gesucht habe und unter anderem auch bei Männern. Dann kam der Tag der Tage, wo ich meinen Ex-Partner kennengelernt habe und der etwas in mir ausgelöst hat, ein Helfersyndrom. Er kam nämlich gerade aus einer gescheiterten Beziehung und natürlich war die Ex sehr toxisch und also laut Erzählung. Und ich habe so ein Helfersyndrom gehabt. Er hat mich gleich gecatcht. Er hat mich nicht so behandelt, wie die anderen Männer mich sonst behandelt haben. Und war sehr zuvorkommend. Hat viel Verletzlichkeit auch gezeigt, was ich bis dato von Männern gar nicht so wirklich kannte. Und dann bin ich da so reingeschlittert und hatte tatsächlich eine schöne Phase.
Aber das ist spannend. Du sagst, irgendwie anders behandelt, als Männer dich sonst behandelt haben. Was hast du für dich erlebt? Wie haben dich Männer sonst behandelt?
Naja, ich hatte immer ein Händchen dafür, mir, wie sagt man heute, Red Flags auszusuchen, weil ich mir selber, das kann ich jetzt heute sagen, nicht wert war, etwas Gutes, Gesundes anzuziehen, was harmonisch ist, sondern ich habe immer Liebe mit Drama verwechselt. Einfach aufgrund von meiner Vergangenheit, aufgrund von Elternhaus, von Streitigkeiten. Ich bin Trennungskind. Und das ist bei mir so, im Laufe der Zeit habe ich auch die gesunden Beziehungen immer selber boykottiert. Die wirklich schön gewesen sind, habe ich immer selber boykottiert, weil ich nicht glauben konnte, dass das jetzt Liebe ist, sondern Liebe war für mich mit Streit verbunden, mit Drama. Und er hat aber mich gesehen, er hat mich ausgefragt, der hat auch Infos aus mir rausgekriegt, die wahrscheinlich nicht meine Freundin von mir bis dato wusste oder sogar ich selbst nicht wusste, dass ich irgendwie auf irgendwas gekommen bin. Aber auch viel dunkle Zeiten, ne? Dunkle Sachen, wo ich mich auf einmal öffnen konnte, wo ich vorher mich nie geöffnet habe, auch mir selbst nicht gegenüber. Ja, und der hatte so eine bestimmte Fragetechnik, dass ich mich gesehen gefühlt habe. Ich habe mich wirklich gesehen gefühlt und dachte, oh wow, okay, das ist jetzt mal was ganz anderes.
Okay, wie ging es weiter? Also ihr habt euch kennengelernt und ging dann alles relativ schnell? Klingt zumindest so.
Ja, es ging sehr, sehr schnell.
Klassiker.
Genau, der Klassiker. Es ging sehr, sehr schnell. Wir sind dann zusammengekommen und dann hat es aber auch schon angefangen, dass er gewisse Freunde von mir in Frage gestellt hat. Beziehungsweise gab es da Situationen, wo meine Freundinnen sich angeblich an ihn reingeschmissen hätten, was gar nicht deren Beuteschema oder auch überhaupt gar nicht ihre Art und Weise gewesen wären. Und hat mich so langsam aus meinem Umfeld rausgekriegt. Also indem er sich halt Geschichten ausgedacht hat, ich meine Freundinnen damit konfrontiert habe, die natürlich revidiert haben und gesagt haben, also bestimmt nicht. Und er aber schon so viel Einfluss darauf hatte, weil es so plausibel geklungen hat, dass ich mich systematisch von meinem Umfeld langsam distanziert habe. Ist natürlich auch schwierig, wenn du auf einmal so verliebt bist und gesehen wirst und dann dein Umfeld aber darauf eher nicht ganz so gut reagiert, ne? Und er ist ein sehr charismatischer, gut aussehender Mensch und sehr intelligent. Also das darf man auch immer nicht unterschätzen. Sie sind sehr intelligent, sie wissen genau, was sie tun. Und im Prinzip habe ich mich da auch schon immer nicht gut genug an seiner Seite gefühlt, weil ich bin jetzt nicht der klassische Mensch, der ein Hyper-Allgemeinwissen hat und ne, aber da kommen so Dinge, die, wo er genau wusste, wo er reindrücken kann, die mich verunsichern. Und so ging das systematisch irgendwie weiter, dass ich wirklich gedacht habe, ah ja, okay, ja, da bin ich nicht vielleicht so richtig und da bin ich nicht richtig und das müsste ich vielleicht mal verändern. Und so hat das Ganze begonnen und dann konnte er aber so viel Druck auf mich ausüben, weil es ihm ja selber nicht gut ging. Finanzielle Sorgen, dann aus dieser Ex-Beziehung, dann da immer noch Streitigkeiten gehabt mit Sachen rausholen und. Und ich hatte mein Helfersyndrom, meine Empathie und wollte ihn retten.
Und wenn du da jetzt so rückblickend drauf schaust, weil es ist ja schon spannend, dass du sagst, du hast dich da immer so ein bisschen unterlegen gefühlt vielleicht. Und normalerweise würde man ja wahrscheinlich eher denken, okay, wenn ich mich irgendwie schon so nicht wohlfühle in der Beziehung, es ist ja irgendwie auch schon mal, ne, würde man ja vom Bauchgefühl sagen, irgendwie nicht so richtig. Aber es ist ja offensichtlich auch irgendwas, was dich auch irgendwie da gehalten hat, oder was dich ein bisschen mehr in dieses Abhängigkeitsmuster geführt hat. Es war ja auch noch Trend und hatte da noch ein bisschen Struggle mit seiner Ex. Wenn du da jetzt so ein bisschen rückblickend drauf schaust, in dem Moment warst du ja in einer anderen Sphäre unterwegs, gab es da durchaus schon Sachen, wo man hätte erkennen können, na, vielleicht stimmen seine Storys doch nicht so 100%, die er da über seine Ex-Partnerin erzählt?
Absolut. Absolut. Also wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, dann definitiv. Da waren ganz viele Warnzeichen und auch dieses Manipulative. Also er konnte das so gut verkaufen, dass ich wirklich an mir selber gezweifelt habe, weil er ja genau in diese Punkte reindrücken konnte und sie gesehen hat und umswitchen konnte. Und ich versucht habe, so selbstreflektierend zu sein, weil ich ja sonst auch immer sehr viel Drama angezogen habe und dafür gesorgt habe, dass ich ja dachte, okay, irgendwas stimmt halt mit mir nicht. Mhm. Ne? Und ja, rückblickend kann ich ganz klar sagen, es gab Warnsignale, auf die ich hätte hören können, ich aber schon in meiner Parallelwelt gewesen bin, weil ich ja gedacht habe, er sieht mich, er möchte nur die beste Version von mir rausholen. Und ja, bin da komplett reingeschlittert.
Ja, ich meinte auch eben, und so Warnsignale in Richtung seiner Ex-Partnerin, weil ich das halt auch eben so spannend finde, weil ich glaube, so geht es vielen von den Betroffenen, denen es auch passiert ist, dass der Ex eine relativ schnell eine neue hat, sage ich mal. Und sie so denken auch, okay, was ist das denn für eine Frau, die das gar nicht hinterfragt, dass der hier irgendwie eine Frau, okay, jetzt hatte er vielleicht noch kein Kind, aber ne, eine Frau mit Baby irgendwie auf der anderen Seite sitzt und sich eher entschieden hat, alleine zu sein als mit diesem Menschen. Und man fragt sich manchmal, warum hinterfragen die Frauen das nicht? Wie war das damals bei dir?
Doch, ich hatte das hinterfragt. Er hatte aber auch einen Freundeskreis, in den ich ja ziemlich schnell reingerutscht bin, die viel darüber auch erzählt haben, wie toxisch diese Beziehung war. Vor allen Dingen ging die ja, boah, ich glaube 7,5 Jahre, die Ex-Beziehung, immer on-off. Und ja, sie war auch viel Thema bei uns, weil er immer noch den Freundeskreis hatte und sie damit involviert gewesen ist, weil sie die Schwester von dem besten Freund von ihm, die Freundin gewesen ist. Also ganz kompliziert. Die hingen alle, das war alles in einer Vernetzung. Und nach 7,5 Jahren war sie ja auch die Ex in einer extremen Abhängigkeit. Hm. Ja, also das hat man ja jetzt auch dann im Nachhinein erst verstanden. Hm. Und im Prinzip hat er sie immer so dargestellt, als ob sie die Hysterische wäre, als ob sie die wäre, die völlig einen an der Waffe hat und ihn halt nur zurückhaben möchte. Und ne, dann kommen natürlich diese Eifersüchteleien und man selber ist so, okay, was ist da los? Und hinterfragt im Prinzip ganz oft nicht den männlichen Part, sondern eher den weiblichen Part, ne? Also die Ex-Freundin. Und ich glaube, da darf man ein bisschen mehr hingucken. Das will man natürlich in der Situation nicht sehen.
Aber ich glaube, es ist ein großer fataler Fehler. Also ich glaube tatsächlich, dass es klug ist, wenn wir viel eher hinterfragen, jemand, der so schlecht über seinen Ex-Partner, seine Ex-Partnerin redet und so viel drauf projiziert, als direkt in dieses, ja, indem wir Frauen dann leider manchmal reinrutschen, auch durch diese Strukturen, in denen wir groß geworden sind. Es kann nur die eine geben, so ungefähr. Mhm. Und Eifersucht und ja, das trennt uns, ne? Und ich glaube manchmal, das ist irgendwie auch Ziel des Patriarchats manchmal, dass wir Frauen da so getrennt sind, weil ich glaube, wenn wir viel mehr in Kontakt wären und in einem anderen Wohlwollen, dann könnte vieles schon anders entstehen.
Absolut, absolut. Aber man denkt natürlich, ne, also man lässt es in dem Moment nicht zu, aber ich gebe dir vollkommen recht, wir wurden dahin irgendwie erzogen, dass wir da gar nicht aufeinander hören, obwohl wir diese sanfte, empathische Art und Weise eigentlich haben und viel mehr darauf hören sollten, was ist da los und warum wird sie so schlecht gemacht, ne?
Ich habe einen Spruch gelesen von, ich weiß nicht, ob du auf Instagram kennst, die Scheidungsanwältin Saskia Schlemmer, und sie hatte mal irgendwie in einem Reel stand, und das fand ich so gut, der Satz: Merk dir immer, wenn du seine Ex bist, wirst du so behandelt, wie er jetzt seine Ex behandelt.
Oh ja.
So, und das ist eigentlich ein guter Merksatz.
Das
stimmt. Und dann überleg, wie redet er über seine Ex? Das macht er und denkt gut drüber nach. Ja.
Absolut.
Weil es sagt ja viel über den Menschen aus.
Ja, vor allen Dingen, weil man ja denkt, also aus einer gesunden Beziehung entstehen nicht solche Machtkämpfe und nicht so negative Sätze. Ja. Ne? Also wenn man so gar nichts Positives da zu sagen hat, dann sollte, das ist schon ein erstes Warnsignal tatsächlich.
Oder beziehungsweise sagt, na, jetzt glaube ich, denken viele, oh Gott, aber ich hätte auch nichts Positives über meinen Ex zu sagen. Ja, halt stopp, ne? Muss man natürlich auch so sagen, es gibt einen Unterschied zwischen: Ich erzähle von dem, was mir passiert ist, oder sage das, und man merkt aber auch, ich bin auch ein Stück weit reflektiert, und wie du auch gerade gesagt hast, ich sehe auch meinen Anteil, dass ich da zum Beispiel einfach durch gelernte Bindungsmuster und durch eigene Themen gewisse Dinge damals vielleicht noch nicht sehen konnte oder ne, so. Oder ich haue halt einfach drauf und sage halt irgendwie wild, einfach toxisch, Punkt, und hat sie nicht mehr alle. Gibt halt einen Unterschied, ne? Ich glaube, das ist dann manchmal auch noch wichtig, weil ich kenne das, da höre ich nämlich direkt immer die Frauen rufen, oh nein, ich hätte auch nichts Gutes zu sagen.
Ja, wenn ich so reflektiere, und ich meine, ich hatte davor schon einige Beziehungen, da kann ich mittlerweile schon drauf blicken und sagen, wow, da hatte ich meinen eigenen Anteil, warum das dann auseinandergegangen ist. Und wegen Drama und Liebe Verwechslung, und kann schon sagen, dass ich so gegen die meisten meiner Ex-Partner nicht so viel Schlechtes zu sagen habe, muss ich wirklich sagen. Aber rückblickend natürlich aufgrund dieser Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, aber beziehungsweise ist es natürlich auch so, wenn wir diese Muster in uns tragen und gelernt haben, dass Liebe auch irgendwie Drama ist, ist da ja auch oft dieses hinter irgendwie, dass man für Bindung etwas tun muss oder irgendwie sein muss. Das ist auf jeden Fall, haben wir in irgendeinem Rahmen nicht diese bedingungslose, sichere Liebe erfahren. Und dann ziehen wir auch oft eben Partner an, die ja selber auch Themen haben damit. Und dann ist es ja auch oft von beiden Seiten schwierig. Also das muss man ja auch dazu sagen.
Absolut, kann ich unterschreiben.
Ja, okay, also ihr habt euch kennengelernt. Er hatte da noch ein bisschen Struggle mit seiner Ex-Partnerin. Über welchen Zeitraum reden wir jetzt? Wie lange wart ihr ungefähr zusammen, bis du schwanger geworden bist?
Bis ich schwanger geworden bin, waren es so 1,5 Jahre tatsächlich. Und es hat sich nach einem guten halben Jahr schon herauskristallisiert. Es war so, und es war so dieser springende Punkt, ich habe eine Traumreise gebucht, und das schon bevor wir zusammengekommen sind, mit einer Freundin zusammen, also auch natürlich nicht mit ihm, weil da stand er ja auch noch gar nicht fest. Und er fing so langsam, wo es dann zum Abflugdatum an, in diese ganz extrem depressive Richtung zu gehen, und hat mit Selbstmordgedanken gespielt und hat das auch offen kommuniziert.
Weil du in Urlaub fährst quasi, ohne ihn?
Ja.
Okay.
Gut, ich habe natürlich, also und auch weil er überhaupt mit seiner ganzen Situation nicht klargekommen ist und ihm würde es so schlecht gehen, und ich habe schon kurz überlegt, ob ich diese Reise absage. Was ich aber dann nicht getan habe, und stand am Flughafen. Wir hatten auch Zeitverschiebung enorm, ne? Also es war halt dann auch nicht mit viel Melden. Wir haben es natürlich geschafft, aber ich wusste, okay, und da hat er schon so enorm Druck auf mich ausgeübt, dass ich schon mit einem schlechten Gewissen losgeflogen bin, obwohl es halt mein Traum gewesen ist. Und dann ging so ein bisschen das, wie soll ich sagen, das Ghosten auch los. Dass ich weg war, Zeitunterschied. Ich hatte natürlich, habe ich versucht, das Beste aus dieser Reise zu machen. Und dann ist es so weit gegangen, dass er sich in die geschlossene Anstalt einliefern lassen hat, weil er wohl so enorm den Drang hatte, sich selber umbringen zu wollen. Und ich dann natürlich erstmal nichts gehört habe. Im Nachhinein habe ich ganz, ganz viel erfahren. Und dann ist seine damalige beste Freundin immer ganz oft zu ihm gekommen. Also hat er mich da auch noch versucht, eifersüchtig zu machen. Und habe nicht mehr ganz so viel von ihm gehört. Er hat sich dann aber dadurch, dass er sich selber einweisen lassen hat, hat er sich auch selber wieder entlassen, weil angeblich hätten sie ihm da nicht helfen können. Und ist dann in eine Tagesklinik gegangen. Und in dieser Tagesklinik, wie das, woran man auch immer glauben mag, ich glaub ans Universum und Gesetz der Anziehung, ist dort auf die Freundin oder jetzige Frau meines Ex-Freundes gestoßen. Und hat dadurch natürlich noch mehr Informationen bekommen. Das war ganz wild, ganz wild. Und ich habe enormen Druck verspürt. Ich konnte die Reise nicht wirklich genießen. Es gab ganz, ganz, ganz viel Streit. Und bin wiedergekommen, und was man
ganz kurz, aber in dieser Zeit, wo du weg warst, du warst ja bestimmt irgendwie 2-3 Wochen weg, oder?
3 Wochen war ich weg, ja.
3 Wochen. Warst du mit einer Freundin, du hattest auch so ein bisschen Abstand. Kam da nicht auch mal die Idee oder in Gesprächen, ob das vielleicht nicht so gesund ist, in dem du gerade bist? Also kam das schon mal so eine erste Reflexion? Oder ist ja Frauen untereinander, und wenn man dann spricht, kannst du dich daran noch erinnern, was da so dein Gefühl war damals?
Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir beide schon reflektiert und meinten, naja, so gesund ist das nicht. Und ich habe aber dieses Helfersyndrom gehabt und habe gesagt, ich kann ihn aber jetzt nicht im Stich lassen, und ich möchte ihm gern helfen, und ich weiß, ich schaffe das. Und da wurde das ja auch noch nicht so massiv ausgeübt, weil da dachte ich ja noch, er will die beste Version aus mir rausholen und er ist im Prinzip das kleine Opfer aus seiner Vergangenheit, dem es so schlecht geht und das war für mich so ein absolutes Helfersyndrom. Also, aber natürlich hatten wir Gespräche, ich war auch ziemlich verzweifelt, dass ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das alles noch kann. Mhm. Und dann habe ich aber versucht, ihm schöne Geschenke natürlich mitzubringen und so, ja. Es hat alles nichts gebracht. Ich bin wiedergekommen und ab da ging eigentlich wirklich die Hölle los.
Mhm. Aber ihr habt schon zusammen gewohnt?
Nee, ich hatte meine eigene Wohnung. Mhm. Ich hatte noch meine eigene Wohnung. Und da war auch der erste Zwischenfall, wo er extremst ausgerastet ist und hat im Prinzip diese ganze Wohnung zerlegt und meine Einrichtung zerlegt und die Geschenke, die ich ihm natürlich mitgebracht habe, zerlegt in einem Streit, sodass eine Nachbarin von mir auch hochgekommen ist.
Und also das war zum ersten, also war das das erste Mal nach einem halben Jahr, dass er so, weil ich finde das total wichtig, weil ich glaube, viele auch, also wenn man das ja gar nicht weiß, wie das ist, in so einer Beziehung zu sein, dann denkt man doch, oder denken ja viele vorher immer so nach Motto, okay, also würde mir nie passieren. Wie kann man denn mit jemandem zusammenbleiben, der irgendwie ausrastet oder schlägt oder beleidigt? Und ich finde es so wichtig, aufzuklären darüber, dass das eine Spirale ist und dass das nicht von heute auf morgen, sondern dass das ganz kleinschrittig passiert und man schon in einer enormen Abhängigkeit ist bis dahin. Ja. Deswegen, ja, also ihr hattet diese erste schöne Zeit, die natürlich aber auch schon geprägt war, wie du sagst, durch auch, du hattest das Gefühl, ihn unterstützen, ihm helfen zu müssen. Er war irgendwie suizidal und hatte diese schwierige Lebenssituation für sich auch. Und jetzt kommst du aus dem Urlaub zurück und da gab es diesen ersten großen Streit. Worum ging es da grob? Kannst du das, weißt du das?
Er hat sich nicht gesehen gefühlt. Er hat sich nicht gesehen gefühlt. Ich habe nicht die Worte benutzt, die er gerne gehabt hätte. Ich habe ihm, ich hätte ihn nicht auffangen können in seiner Situation. Ich war nicht für ihn da. Ich habe ihm nicht zugehört. Ich habe nicht die richtigen Worte benutzt, um ihn wieder aufzubauen. Das zog sich tatsächlich die ganze Beziehung.
Und du hast dich versucht zu erklären und er ist ausgerastet.
Genau, er hat im Prinzip hingen Bilder an der Wand, da hat er Wasserflaschen gegen geworfen und alles, ne, die ganze Farbe ist runter. Er hat alles zerbrochen, hat da wirklich rumgewütet und ich dachte ja, okay, dadurch, dass der ja depressiv ist, also in dieser Phase und ich das ja selber kannte, dass ich jetzt nicht so aggressiv geworden bin und besonders nicht gegenüber anderen, sondern weiß, wie es ist, Depressionen zu haben, dachte ich, okay, ich versuche jetzt, ne, die Wogen zu glätten, habe es aber mit keinem, egal wie ich es versucht habe zu formulieren, ich habe es nicht geschafft, die Situation unter Kontrolle zu bekommen und so ein bisschen ja wieder die Harmonie zu schaffen. Das ging dann halt, also im Prinzip wurde es ein bisschen gelöst, als dann die Nachbarin geklingelt hat, ne.
Okay, was ist dann passiert? Dann ist er nach Hause gefahren oder? Okay.
Er ist nach Hause gefahren.
Okay, was ging dann in dir vor?
Ich war immer in einem Zwiespalt, weil ich schon gespürt habe, ich sag jetzt mal 10% haben immer gespürt, hier stimmt was nicht. Das ist nicht normal. Und 90% waren aber in dieser Parallelwelt. Und das ist das Krasse, was da so in deinem Kopf abgeht, dass du nicht checkst, was ist, also hier ist irgendwas nicht richtig, aber du handelst ganz anders und in was ziehst du dich da rein, ne? Und
aber was ist diese Parallelwelt? Was erzählt dir diese Parallelwelt?
Dass ich schuld bin, dass ich es verdient habe und im Prinzip aber auch, dass es alles nicht passiert ist. Also man geht in diese Situation, wenn sie passiert sind, dann erlebt man sie auch ganz krass und dann kommt dieser Schritt, dieses extreme Schamgefühl, was überhäuft wird und dann redest du dir die ganze Zeit ein, es ist nicht passiert.
Dissoziieren.
Ja.
Du gehst raus aus dem, weil es wäre zu schmerzhaft, auszuhalten, einzugestehen, was wirklich war. Ja. Weil wenn du es eingestehen würdest, dann müsstest du diese Beziehung verlassen, das weißt du eigentlich. Ne?
Richtig. Und das spielt die ganze Zeit in deinem Kopf rum. Ja, also das ist wirklich, das ist wie, als wenn du wie so ein Geist da lang gehen würdest. Und dann redest du dir aber so explizit ein, nein, das ist nicht passiert, du hast es geträumt oder dann versuchen, es ganz wegzudrücken.
Was hat dir hat dein Kopf dir dann Geschichten erzählt, die das irgendwie relativieren? Oder war es wirklich komplett Verdrängung? Oder war es mehr so ein, ach ja, gut, er hat auch Depressionen, ich weiß es ja, das war jetzt alles gerade zu viel für ihn und vielleicht hätte ich und vielleicht habe ich ja wirklich auch irgendwie eine Teilschuld, vielleicht habe ich ja das und das gesagt, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, so.
Genau
so. Und,
ne? So. Genau so. Und warum kann ich denn nicht die richtigen Worte finden, jetzt ist wieder Drama. Hm. Ich scheine nicht einfühlsam genug zu sein, nicht empathisch genug zu sein. Natürlich, das habe ich alles hinterfragt. Und er hat es auch dann immer so dargestellt, also auch nach diesen Streitigkeiten hat er sich natürlich entschuldigt für seinen Ausraster. Und dann kam aber dieses aber du. Und du kannst ja nicht auf mich eingehen, du findest nie die richtigen Worte, du bist, ne? Und dann,
also es tut mir so leid, dass ich so ausgerastet bin, so, aber ich fühle mich auch einfach nicht gesehen. Ja. Das ist für mich auch richtig schwer mit dir, so, ne? Und dann ist man ja wieder in dieser Schleife drin. Aber das ist ja auch mit dem, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, ich kenne dieses Gefühl im Gehirn. Du weißt, irgendwie hast du in der Situation, wenn du noch dabei bist, hast du das Gefühl, ich nehme das hier gerade richtig wahr und das ist irgendwie nicht okay. Und nein, das habe ich so nicht gesagt. Und hallo, warum? Also, stimmt doch nicht, was machst du hier? Das ist Schuldumkehr, das ist Gaslighting, keine Ahnung. Aber danach ist es so wirr im Kopf, als wenn du gar nicht mehr richtig zuordnen kannst, was passiert ist und du dann dir gar nicht mehr sicher bist, obwohl du dir in der Situation sicher warst, bist du dir danach gar nicht mehr sicher, ob es wirklich so war. Kennst du genau diesen Kopf, das ist wie so ein, als würde dein Kopf platzen, du kriegst es auf einmal nicht mehr sortiert. Du kriegst es auf einmal nicht mehr sortiert.
Du hast ja auch keine Ruhe. Mhm. Das, was ich immer so schlimm gefunden habe, ist, nach jeder Streitigkeit kann man ja sich irgendwie, sollte man sich Raum nehmen. Ja, aber du hast ja keine Ruhe, weil dann fängt es nämlich an mit Nachrichten, dass wenn derjenige gegangen ist, dann kriegst du durchgängig Nachrichten, ob du auf der Arbeit bist, ob du, egal wo, und du findest ja gar keine Ruhe. Und dann geht es genau das los, dass du denkst, hä? Also, ich habe das so nicht gesagt. Und dann kommen aber genau diese Nachrichten, die es wieder, aber du bist und du hast das gesagt und du fängst an zu zweifeln, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Kann ja sein im Affekt, ne? So.
Und es wird so relativiert und plötzlich wird wieder so getan, als wäre alles normal und man steckt und denkt, okay, wie bin ich jetzt hier hingekommen, so, oder? Also so, weil ich meine, das ist ja der Kreislauf, ja? Es passiert das, du wirst total wirr im Kopf. Ich sage ja immer Quatschi, dein Verstand, Quatschi erzählt dir irgendeine Geschichte dazu, die irgendwie dann, um Bindung aufrechtzuerhalten. Und dann sagt der andere auch noch so nach dem Motto, ja, stimmt schon, aber irgendwie Teilschuld hast du ja auch. Und du denkst, ach ja, stimmt schon. Und plötzlich wird so getan, als wie nie was passiert. Und du denkst dir, ach ja, krass. Und dann geht es ja auch noch los. Und dann ist 2 Wochen Ruhe und das war's wieder, so ungefähr.
Genau, und am Anfang hast du auch mehr Ruhe, ne? Also das ist ja, also die Vorfälle häufen sich nicht so krass. Am Ende war das täglich. Am Ende war das täglich und das hat ein Ausmaß genommen, das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt niemals erträumen lassen, niemals. Aber das war psychisch und physisch tatsächlich, also eine Reise, wo ich dachte, wow, okay.
Was? Aber wie war das? Also, weil da war ja dieser Ausraster so und dann haben wir gerade gesagt, dann hat dieser Kreislauf begonnen und danach war dann erstmal wieder Ruhe und dann hat man ja auch, ich glaube, das vergessen auch viele, dann hat man ja auch eine liebevolle Beziehung zwischendurch, ne?
Ja, genau.
Es ist ja nicht so, dass die ganze Zeit alles doof ist und anstrengend, dann wäre es ja einfach, sondern es ist dann ja auch, denke ich mal, bei euch dann ja auch, wo man von außen denken würde, ja, ein ganz normales Liebespaar. Ist doch schön, die zwei.
Auf jeden Stehen Fall. Sich doch gut. Genau, ne? Gerade nach außen hin. Gerade nach außen hin. Schön im Instagram-Feed die Fotos zu machen, sich zu zeigen, irgendwo hinzufahren und. Also natürlich, und nach außen hin wurde das immer gewahrt. Und das war das Krasse, ne? Natürlich gab es da auch die schönen Phasen, weil warum sollte man sonst bleiben, wenn nur alles negativ ist? Ja. Aber die wurden halt immer kürzer, ne? Und das ist so, das.
Über welchen Zeitraum war das, wo die Abstände immer
relativ kürzer wurden? Relativ schnell tatsächlich. Relativ schnell ging das dann, dass es massive Gewalt gegeben hat und auch so das erste Mal körperlich.
Kannst du den Moment, wenn du sagst, okay, dann die Abstände wurden kürzer und das erste Mal, wenn du drüber reden magst, das erste Mal wurde es körperlich, kannst du uns da in die Situation ein bisschen mit reinnehmen?
War eine ganz witzige Situation, weil ich damals immer gerne, ich hatte immer einen Drang dazu, meine Probleme wegzutrinken. Das heißt, ich kannte da meine Grenze auch tatsächlich nicht und war natürlich für ihn massiv gut. Ne? Er wusste genau, da ist eine Problematik hinter. Und wir sind vom Feiern gekommen, aus dem Taxi muss es gewesen sein. Und da wurde er schon so unmöglich und hat mich durchbeleidigt und sowas. Und dann kam quasi so das erste Körperliche, weil ich mich natürlich nicht so verhalten habe, wie er es gerne hätte, weil ich ja schon gecheckt habe, hier ist irgendwas nicht richtig und ich muss mich hier nicht als sonst was betiteln lassen. Also extreme Beleidigung. Und dann hat er es aber natürlich nächsten Tag so dargestellt, ach ja, du warst ja besoffen, du hast voll übertrieben und du hast es ja rausprovoziert.
Ganz kurz, der Moment, ich finde das, glaube ich, auch so wichtig. Du sagst zum Beispiel, es kam extreme Beleidigung oder so auch Ausrastensverhalten. Und ich glaube manchmal, dass Menschen, die solche Beziehungen nicht kennen, denken, okay, was Krasses muss da vorher passiert sein? Und ich sage immer so, nein, man kann sich das manchmal nicht vorstellen, wie banal diese Situationen sind, aus denen sowas entspringt.
Ja.
Ne? Deswegen war das bei dir auch so, hast du da, wo du sagst, eigentlich es war eine Situation und plötzlich wirst du da massiv beleidigt, wo du nicht sagst, da ist irgendwie eine Stunde Diskussion vorausgegangen und Provokation und wo man vielleicht denkt und dann sagt man irgendwann mal, du blöde Kuh, nein, so ist es halt nicht. So,
nee, das tut aus dem Nichts. Du sitzt da, du hast einen schönen Abend, aber sie manövrieren dich in eine Situation, wo du dich wahrscheinlich, weiß ich nicht, du hast dich mit einem Freund zu lange unterhalten, männlicher Part, die Eifersucht kam, du verhältst dich wie eine, ne, so. Und dann ging das so weiter und dann hören die aber auch nicht auf. Und dann kommen die aber auch wieder so in diese Phase rein, dass sie wieder etwas, was sie von dir wissen, gegen dich verwenden, um dich niederzuscheppern, dass du ganz weit unten bist und aber merkst, pass mal auf, nein. Und wenn du dann diesen Part übernimmst, dass du denen ein Stück weit die Macht über dich weggibst, also wieder deine Macht annimmst, dann wird es ganz schlimm. Weil die checken, okay, sie ist gerade in irgendeiner Phase, dass sie gerade in diesem Bewusstsein ist, dass sie merkt, hier stimmt was nicht. Und dann gehst du natürlich gegen an und sagst, wie redest du mit mir? Ne? Also dann geht es aber so weit, dass die Provokation dazu geführt hat, dass dann der erste Schlag gekommen ist. Und dann hieß es aber, ja, du hast mich ja provoziert, weil du bist ja gar nicht auf mich eingegangen. Ich hatte ja das Problem, dass du mit demjenigen zu lange gesprochen hast. Du hast dich ja benommen wie die letzte... Und so ging das weiter.
Wie hast du dir das dann in deinem Kopf schön geredet? Weil man würde jetzt, viele würden jetzt vielleicht denken, okay, spätestens da muss ja so sein, okay, Reißleine, das ist jetzt too much. Wie war das für dich da?
Boah, dadurch, dass ich es alles auf seine Depression ja geschoben habe, habe ich gedacht, okay, das wird halt nie wieder vorkommen. Ja, mag sein, dass ich da auch übertrieben habe, als ich was getrunken habe. Und vielleicht habe ich es auch rausprovoziert und wurde dann auch zu frech und habe die Schuld mehr bei mir gesucht. Ne? Also ich habe wirklich immer die Schuld so bei mir gesucht und dachte, ja, ach, ihm geht's doch aber so schlecht. Und der hat in so einer schrecklichen Phase und mit Depression, der weiß gar nicht, was er tut. In seinem Innersten ist viel zu viel los. So habe ich es mir eigentlich bei ihm wirklich immer gut geredet.
Was ja auch ein Stück von Kontrolle ist. Also, weil solange ich mir irgendwie selber die Schuld gebe und denke, ich habe irgendwie eine Macht darüber, wie der andere reagiert, habe ich ja auch, klingt ja paradox, aber denke ich noch, ich habe die Kontrolle. Aber wenn ich nachher einsehen müsste, ich habe da einfach gar keine Kontrolle. Das passiert aus dem Nichts und das ist alles so unberechenbar. Mit dieser Unsicherheit will ich vielleicht gar nicht umgehen müssen, ne?
Nee, absolut. Und da war es auch so das erste Mal, anfangs hat man es tatsächlich auch gesehen, weil es halt im Gesicht und Würgemale gewesen sind. Und ich wurde auch tatsächlich darauf angesprochen, war aber ganz witzig, also wenn man es in dem Fall, ich kann jetzt darüber halt so reden, weil ich es mit einem Lächeln auch irgendwie weggelächelt habe und gesagt habe, ja, das sind Knutschlecke. Knutschlecke, wie das halt so früher gewesen ist. Ne? Ich habe das so ein bisschen abgetupft und übergemalt. Ja, das sind Knutschlecke.
Hast du dir denn zwischendurch selber so Grenzen gesetzt, dass du gedacht hast, sowas wie, okay, nee, also beim ersten Mal hast du vielleicht gedacht, wirklich, hast du dir das noch irgendwie schön geredet, das war jetzt irgendwie eine absolute Ausnahmesituation, sagt er ja wahrscheinlich auch und ne, so. Wie hast du dir das die anderen Male, also gab es für dich irgendwo, wo du gedacht hast, okay, nee, komm, also wenn das jetzt noch einmal ist, dann war es das hier. Oder wie hast du da mit dir, weil du warst ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dich noch nicht wirklich jemandem anvertraut, weil die Scham ja auch dann so groß ist. Frage 1, wofür hast du dich genau geschämt? Und Frage 2, was für eine Grenze hast du dir gesetzt und wieso konntest du die nicht halten?
Frage 1, wofür habe ich mich geschämt? Weil ich dachte, oh Gott, wir sind hier so ein, das ist so asozial, das ist so erniedrigend, wie wir miteinander umgehen, obwohl wir uns lieben und das kann ja keine Liebe sein. Und ich kann das gar nicht, das war so ein schwerwiegendes Gefühl, diese Scham. Das ist so ein Ekel auch. Also du hast ein Ekel vor dir selber und manövrierst dich in Sachen, wofür habe ich mich geschämt, dass das immer so eskaliert. Dass ich es auch zum Eskalieren bringe, weil ich bin es mir nicht, also ich bin nicht so viel wert, dass man mit mir Harmonie schaffen kann. So, das, mein ganzes Sein, mein ganzes Sein habe ich hinterfragt. Wieso kann man mich nicht lieben und das in Harmonie? Sondern warum muss es immer dramabehaftet sein, mit Streit behaftet sein und im Prinzip mich auch, nicht was die körperliche Gewalt angeht, aber diese Streitigkeiten an meine Eltern erinnert hat, weil da war halt auch viel Trouble als Kind, ne? Und ich glaube, dass das so halt so tief drin steckt, in einem, wenn man das als Kind halt viel erlebt hat mit diesen Streitigkeiten zu Hause, dass man das als ein normal empfindet.
Aber trotzdem war die Scham da. Ja. Also, ne? Also auch in so einem Normal ist die Scham war da und wahrscheinlich hast du ja auch gewusst, und wenn ich mit jemandem darüber rede, ist mir auch schon klar, dass da jemand sagt, das geht gar nicht und irgendwie das vielleicht auch irgendwie ein Stück dann verdrängen wollen auch noch damit, ne?
Absolut. Es war auch offensichtlich, dass wir kein gesundes Streitverhalten hatten. Also das war offensichtlich, das wussten alle, aber es wurde auch schon so abgetan, weil das bei ihnen ja immer so gewesen ist. Mhm. Ja. Also es war schon normal, wenn man ihn kannte, dass das mit den Streitigkeiten in einer Beziehung halt immer mit Beleidigungen einhergeht. Und dass das ja aber, ja, das ist halt normal, ne?
Und das ist auch so gefährlich, finde ich, wenn keiner Menschen von außen dir spiegeln, sowas hier, das geht gar nicht, weil man selber ja so wahrnehmungsverzerrt ist und es dann ja eigentlich so wichtig wäre, diesen Spiegel auch zu bekommen. Hey, du, nein, das ist nicht richtig. Egal, was du gesagt hast, egal, was du getan hast, es ist nicht richtig. Und wenn man, dass man selber irgendwann an dem Punkt ist, wo man dann vielleicht auch sich schämt, weil man denkt, okay, ich bin jetzt aber auch ausgerastet. Yeah. Ich habe jetzt auch voll beleidigt, weil ich konnte nicht mehr. Ja, ne, weil du in die Ecke gedrängt wurdest, weil das irgendwann eine gesunde Reaktion ist, weil du willst ja nur noch raus, du bist ja nur noch durch.
Ne? Nee, und man muss dazu sagen, ich habe mich natürlich gewehrt. Ne? Also ich bin immer schon, das waren diese 10% bei mir, auch wenn es körperlich wurde, ich habe mich gewehrt. Ich habe versucht, Schutz zu finden und der hat natürlich auch ordentlich was zurückgekriegt. Ne? Also, und das ist dieses Paradoxe, worauf wir nochmal kommen können. Ja. das ist diese Scham, dass du auch so weit in diese Grenzüberschreitung gehst von dir selbst, weil du niemals einem anderen Menschen sowas antun wollen würdest und das gar nicht in deinem Sein drinsteckt, aber du in einer so heftigen Situation bist, dass dein Körper auf einmal zu Dingen fähig ist und du sagst, ich brauche jetzt Schutz. Ja. Und das redest du dir aber nicht ein, dass du Schutz brauchst, sondern du bist ja der Assi danach. Du bist ja diejenige, die sich gewehrt hat.
So, du und dann hat man auch irgendwie, dann nimmt man dieses Teilschuldthema auch an, ne?
Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Also es war halt nie so, dass ich in dieser Situation ich habe mich dem nicht komplett hingegeben und habe das über mich ergehen lassen. Natürlich, ein Stück weit, aber ich habe mich gewehrt. Und das war das Schlimme auch, warum es so gravierend und so ein heftiges Konstrukt geworden ist, ne? Weil ja genau da diese eklige Scham gekommen ist, weil du ja wusstest, du bist aber auch handgreiflich geworden. Mhm.
Zum Thema Grenze, du hast dann, wie du auch eben so angedeutet schon, okay, du hattest schon zwischendurch, wo du dachtest, okay, nee, wenn das und das jetzt passiert, dann gehe ich wirklich so, was war dann, also erstmal, was für eine Grenze hattest du dir dann gesetzt, beziehungsweise warum hast du sie doch nicht halten können?
Ich habe mir immer Grenzen gesetzt. Ich habe immer gesagt, passiert das noch einmal? Ist der noch einmal beleidigend? Ist der noch einmal? Ich habe sie nie eingehalten, weil ich mir selbst gar nichts mehr wert war. Gar nichts. Also ich habe mich selber halt auch gar nicht mehr gespürt. Ne? Das war so das Grundproblem, weil ich unter ständiger Angst, unter ständigem Druck, dieser Druck, du hast nicht eine Atempause. Also es ist jetzt nicht so, dass du morgens aufstehst und denkst, schön. Ja. Es wird ein schöner Tag. Nein, du stehst auf und hast Angst. Du schläfst in der Nacht und hast Angst.
Immer auf Alarmbereitschaft, ne?
Immer. Ja. Was könnte jetzt sein? Welchen Wortlaut benutzt du, damit du deeskalierend bist? Das sind diese Dinge. Du überlegst, egal bei was du tust, also ob du sprichst, ob du irgendwas machst, ob es das Richtige ist.
Du hast da einfach schon so ein ja, Selbstwertverlust gehabt oder dein Selbstwert war einfach schon so im Keller, du hast dich selbst nicht mehr ernst genommen. Was ja irgendwie auch, klar, irgendwie auch logisch ist, weil wenn ich mir selber immer wieder sage, ich tue was, wenn und dieses Versprechen mir gegenüber nicht selber halte, dann macht das ja auch was. Dann macht das ja was mit mir.
Absolut.
Ja. Das heißt, diese Eskalation und auch mit handgreiflich werden sind immer wieder passiert, selber Kreislauf. Es begann mit einer Kleinigkeit, es ist total eskaliert, es kam dazu und dann kam am Ende die Schleife, dass er sich entschuldigt hat oder dass Gespräche geführt wurden. Hat sich auch diese Form der Entschuldigung verändert? Im Gegensatz zu vorhin beim ersten Mal und sagen wir und beim zehnten Mal.
Natürlich. Die hat sich komplett verändert, weil sie war nur noch kurzweilig seiner Seite aus und es wurde immer mehr massiver auf mich geschoben und auf die, also wenn man, ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man jeden Tag gedemütigt wird und jeden Tag hört, wie dumm man ist. Viele würden sagen, ich wäre schon längst gegangen, aber wenn man da drin ist, dann geht man nicht, man glaubt es irgendwann selbst. Mhm. Und genau dahingehend hat er mich auch, also hat er mich so gebrochen, dass ich auch immer gedacht habe, ich müsste mich jetzt entschuldigen, weil ich bin ja auch zu weit gegangen. Mhm. Ich habe es ja provoziert, also er ist ja nur so ausgerastet, weil ich es provoziert habe. Ohne mich wäre die Situation ja niemals so eskaliert. So, das war meine Denkweise.
Ja. Wie kam es dann zur Schwangerschaft? War das dann schon eher geplant oder war das überraschend oder wie ist es dazu gekommen?
Naja, das war so ein Höllenjahr tatsächlich und wir sind auch, dazwischen waren viele Umzüge und ich habe mich sehr verschuldet, auch finanziell. Also da gab es ganz viele Zwischenfälle noch und dann ist es aber extrem, extrem eskaliert. Also die Abstände waren fast täglich, ne? Also mit Demütigungen, die so weit unter die Gürtellinie gingen, dass ich jeden Tag angespuckt wurde, ne? Also so.
Und da habt ihr dann auch zusammen gewohnt, weil du eben sagst, Umzüge?
Da haben wir zusammen gewohnt. Und solche Dinge wie die, also wenn du jetzt schon von Entschuldigungen sprichst, die auf Knien stattfinden mussten, weil dieser Machtkampf schon so extremst gewesen ist. Ne? Also man war schon nicht mehr da. Und dann ging es aber darum, dass ich wieder von meinem, also ich sollte jemandem helfen aus der Familie und sollte für den da sein. Das hat aber meinem Partner nicht gepasst, weil er hatte ja selber Probleme. Er hatte sich gerade mit seinem besten Freund gestritten, also sollte ich da sein. Habe aber dann den Weg gewählt und bin zu dieser Person, habe dadurch aber auch einen Streit hervorgerufen, weil ich so viel Druck von ihm gekriegt habe, dass ich mich mit dieser Person auch noch gestritten habe und das so eine Welle gemacht hat, in meiner Familie auch, dass ich war völlig in so einer Welt, wo ich dachte, was ist hier los? Und nur ich scheine Drama anzurichten. Und habe mir natürlich dahingehend auch wieder die Schuld gegeben. Ne? Also war ich nicht für ihn da, ich war nicht für die andere Person da, ich war sowieso der Fehler.
So. Kennst du das auch, dass man irgendwie gefühlt, auch wenn man eigentlich total der empathische, feinfühlige Mensch ist, aber dass man durch diese Form der toxischen Beziehung, du bist irgendwann so weit weg von dir selber, du hast dich so abgeschottet von deinem Gefühlsleben zum Kontakt von dir selbst, dass du auch anderen gegenüber plötzlich nicht mehr dieses feinfühlige Mitfühlende hattest und dich auch Sachen viel schneller aufregen und auch manchmal, wo du denkst, ey, boah, was jammerst du, was hast du für Probleme und richtig gemein auch in deinem Kopf wirst, kennst du sowas?
Ja, das kenne ich. Und aber auch von, wenn du dann sprichst und mit deinem Partner sprichst du ja eigentlich ganz viel und tauschst dich aus, ja, ne? Und dann kommt ja auch immer, ja, also mit dem kannst du nicht mehr und dem musst du einen Brief schreiben und dem musst du dies und halt so rausschießen, ne? Und dann wirst du ja selber auch so und dann bist du der Meinung richtig und sagst, ja, der hat ja recht und das ist ja voll ungerecht und wie der mich behandelt hat, also muss ich jetzt erst...
Hat dich auch so angestichelt dazu, ne?
Aber richtig, komplett, damit ne, dein Umfeld ja radikal erstmal wegkommt. Was aber das mit einem selber ja wieder macht, wo man ja wieder glaubt, ich erzeuge auch nur Drama, also mit meiner Art und Weise. Bist ja dann auch nicht mehr gern gesehen, wenn du dem anderen absichtlich irgendwie Verletzungen zufügst, ne? Jetzt nicht körperlich, sondern halt einfach einen Streit anzettelst, wo hätte gar kein Streit entstehen sollen. Also, was entstehen sollen. Das ist so, wo du so denkst, was, hä? Wie ist das jetzt dazu gekommen? Jetzt kriege ich hier parallel Nachrichten und setze im Prinzip das um, obwohl das gar nicht meine Meinung ist. Mhm. Ja, und dann kam es zu einer Trennung tatsächlich. Ich bin gegangen. Mhm. Ich bin gegangen, weil da so ein kurzer Lichtmoment da war, dass ich gesagt habe, und da war ich noch nicht schwanger, jetzt oder nie. Und dann bin ich aber... Ja,
gab es einen bestimmten Anlass dann in dem Moment oder war es so ein...
Ja, es wurde wieder massiv tatsächlich gedemütigt, körperliche Gewalt ausgeübt, sodass ich mich eingeschlossen habe und richtig Angst hatte. Ne? Also das war ja jetzt, das hatte schon Ausmaß angenommen, dass das war so schlimm, dass es im Prinzip auch da schon nur ums Überleben ging. Ne? Mhm. Weil aus einem selbst natürlich dann auch Dinge rauskommen, wo du so denkst, oh Gott, und du dich so einkauerst, ne? Mhm. Und dann bin ich gegangen und bin erstmal zu meiner Familie und war bei meinem Papa und habe dem erstmal gesagt, wir haben uns getrennt und ne, hier und da. Und der konnte aber schon ja mein ganzes Umfeld manipulieren. Und das ist ja das Witzige, dass er ja meine Sachen kannte und wusste, wie er da reingeht. Ja, Jana ist ja aber auch schwierig, die ist ja auch eine Drama-Queen und ne, so und so und so. Natürlich war ich dann im Außen und ich... Wie gesagt, gesundes Streitverhalten hatten wir ja nach außen hin eh nicht, das wussten schon viele, aber nicht, dass es so, sondern eher diese Beleidigungen. Ne? Mhm. Naja, und dann war ich 4 Tage lang da, wurde aber auch 4 Tage lang ziemlich krass bearbeitet per Nachricht und habe meinem Vater natürlich nur das erzählt, dass ich die Schuldige bin. Ich bin diejenige, die mal wieder Drama behandelt. So. Weil man glaubt ja dran. Man lebt ja in dieser Welt und glaubt da dran.
Diese Wahrnehmungsverdrehung alles.
Ne? Absolut. Ja. Und dann bin ich zurückgegangen. Und er hatte schon mal so davon gesprochen, so von wegen, ja, Familie und dies und jenes, ne, und. Und es war so, dass ich, also es ist manchmal... wie so verhext, ich habe mein Verhütungsmittel abgesetzt, weil ich davon tatsächlich wie so einen Reizdarm hatte. Das wurde sich auch festgestellt und danach war Cut. Deswegen habe ich erstmal auch keine Hormone zu mir genommen. Wir haben aber vernünftig verhütet. Jetzt könnte man denken, wieso hat man in dieser Zeit dann auch überhaupt noch, wenn so eine massive Gewalt da ist, wie kann man dann körperlich werden? Naja, was denkt man denn? Auch das musst du natürlich liefern. Weil wenn du das nicht lieferst, dann hast du die nächste Hölle und du bist ja auch gar nicht mehr in deinem Körper. Das meine ich von dieser Parallelwelt und du lieferst nur ab. So, und wie es das Universum so wollte, bin ich ungeplant schwanger geworden. Es war nicht geplant. Und jetzt würde wieder man sagen, ja, ihr wisst schon, wie Verhütung funktioniert. Naja, sowas kann reißen. Und natürlich bin ich dann nicht der Mensch immer in einer Beziehung, der sich die Pille danach holt, weil man ja nicht denkt, ah ja, jetzt ist es vielleicht einmal passiert. Ja. Und dann habe ich davon erfahren. Also mir ging es sehr, sehr schlecht und habe die ganze Zeit mich übergeben und wir waren vorher, ein paar Tage vorher feiern und ich dachte, naja, so nach einer Woche feiern, sich übergeben, das kann es eigentlich nicht sein. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt schwanger bin. Und dann habe ich mir einen Schwangerschaftstest geholt und das war im Januar und das weiß ich noch wie heute. Und es kamen sofort 2 Striche und ich war, oh Gott. Also es war so unfassbare Liebe und genauso unfassbare Angst. Und das war ganz, ganz krass. Ich glaube, das kann man sich, wenn man das so nicht erlebt hat, nicht vorstellen, was da in einem vorgeht. Dann war so, okay, ich wusste tatsächlich von Sekunde 1, dass ich irgendwann alleinerziehend sein werde. Ich wusste das, das habe ich gespürt. Und ich wusste, okay, vielleicht entspannt sich diese Situation jetzt, weil in mir wächst ja Leben heran. Also der wird mich ja jetzt nicht mehr anfassen oder erniedrigen, weil ich bin ja jetzt jemand, ne? Also da ist jetzt dieses Kind. Ich war da schon, als ich es herausgefunden habe, in der 7. oder 8. Woche. Er hat sich auch gefreut. Also hat sich total gefreut und hat dann gesagt, ja, okay, das kriegen wir hin. Und er hat mir eigentlich noch den Halt gegeben, weil ich gleich völlig verzweifelt war. Mit Schulden, Vollzeitarbeit, allem Pipapo, eher mitten im Studium, wie mit dieser Wohnung, die nur auf mich lief. Und ne, das war alles völlig für mich, okay, was ist hier los? Also in der Familie gab es auch jemanden, der dann auch schwanger gewesen ist, ne? Also auch wieder familiärer Wachstum, wo es dann aber erstmal ein herber Schlag gewesen ist, dass ich jetzt so ungeplant schwanger geworden bin und im Prinzip von außen manche sich sehr dolle gefreut haben, andere aber eher nicht so. Und ich mich da sehr allein auch gefühlt habe und im Prinzip auch da wieder gedacht habe, ja, war ja klar, so ich werde jetzt auch noch ungeplant schwanger von jemandem, der sowas, also in so einer toxischen Beziehung, ungesunden Beziehung. Und dann nahm das so seinen Lauf, dass er natürlich nicht damit aufgehört hat, dass die Gewalt und die Demütigung noch schlimmer geworden sind.
Würdest du das sagen, dass das schon auf jeden Fall auch du das so erlebt hast, dass es auch so eine Spirale ist von, je enger irgendwie diese Verbindung wird, desto, da kommt nochmal eine Schippe drauf. Also ich sag mal, es gibt so eine Dynamik vor dem Zusammenzug und dann zieht man zusammen und es wird auf einmal eine Etappe mehr. Yeah. Und dann, weiß ich nicht, manche heiraten und dann wird es eine Etappe mehr. Dann wird man schwanger und es wird eine Etappe mehr. Hast du das so auch erlebt?
Ja. Also und auch in den Abständen, dass sie kürzer geworden sind. Ne? Also umso enger man wurde, umso mehr Sicherheit hatten die natürlich, weil sie jetzt, wir waren zusammen, sie konnten das mehr ausleben, sage ich mal. Ne?
Oder auch eben Unsicherheit, weil es auch enormer Druck, also der Druck wurde ja auch größer.
Ja, weil du ja gar keinen Rückzugsort mehr hattest. Also das heißt, du bist ja aufgestanden und wusstest schon, du in deiner Rolle. Du bist jetzt in deiner Rolle und du musst gucken, wie redest du, was sagst du, wer bist du, welche Gefühlslage hat dein Gegenüber jetzt, worauf du dich wieder einstellen darfst. Weil wenn du es nicht tust und nicht die richtigen Worte findest, dann ist es auch nicht das Richtige. Dann weißt du ganz genau, es eskaliert gleich wieder. Und ja, und tatsächlich glaube ich, ist es auch so, dadurch, dass du ja eine so krasse Verbindung zu deinem Kind hast, von Anfang an, dass ja ein Stück weit die Aufmerksamkeit von diesem Menschen weggeht. Und das ist ja für solche Menschen ganz, 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 ganz schlimm. Die brauchen ja die geballte Aufmerksamkeit. Wenn die aber merken, du bist jetzt aber mehr damit beschäftigt, auf dich zu hören, auf deinen Körper zu hören, zu schauen, dich in Sicherheit zu wiegen und dann wird das noch schlimmer. Dann werden die, also das war krank, dass ich dachte, was ist denn hier los? Ich dachte, jetzt wird alles besser. Er freut sich auf dieses Kind und wir haben uns jetzt dafür entschieden. Warum ist das jetzt so? Und seine Depressionen wurden wieder schlimmer, alles wurde wieder schlimmer, es wurde alles wieder komplizierter. Während seiner Bachelorarbeit, die er schreiben musste, er hatte so viel Stress mit unserem Schuldenhaufen, weil ich ihn halt auch wirklich komplett mitfinanziert habe. Und bin dann neben meinem 40-Stunden-Job schwanger in der Gastronomie arbeiten gegangen. Und es war trotzdem nicht genug. Und ich habe irgendwann mal angefragt, hier, mir geht's körperlich und ne, das wird ja immer mehr. Würdest du das vielleicht mal können? Weil er hat selber in der Gastro gearbeitet. Ja. Nee. Also, das würde ja gar nicht gehen, ne? Er hat ja so viel zu tun. Und im Prinzip war da halt auch wirklich massive Gewalt gegenüber meinem Kind. Und
Deinem ungeborenen Kind.
Und das war so heftig, dass ich da dachte, okay, ich muss jetzt hier irgendwie raus. Ich natürlich aber schwanger nicht gedacht habe, ne, diese Unsicherheiten, wie kriege ich das hin? Und überhaupt, ich kann ja jetzt nicht schwanger
irgendwie. War es denn die Gewalt so körperlich oder war es auch verbale Gewalt gegen euer gemeinsames Kind?
Es war beides. Es war beides. Und ja, und dann aber wieder diese Liebe, ne, dieses Vorgegaukelte, er wird mit dem Papa und dies und das. Und man ist, ja, wie gesagt, in so einer Parallelwelt. Diese ganze Schwangerschaft über war ich damit beschäftigt, mir Gedanken zu machen, wie geht es für uns jetzt hier weiter, mit meinem ungeborenen Kind und mir. Und habe das Kinderzimmer hergerichtet, ich habe gestrichen, ich habe Möbel aufgebaut, ich hab versucht, so mein Ding zu machen und so gut wie möglich die Harmonie zu schaffen, damit ich nicht nur, also ich war eh schon kaputt, aber dass ich mein ungeborenes Kind halt auch noch schütze, ne? Und besonders vor diesen körperlichen Dingen. Und man weiß ganz genau, und da ist es auch wieder das Schwierige von außen, dass ganz oft gesagt wird, hast du so viel Stress in der Schwangerschaft, wird dein Kind behindert, was auch immer, ne? Es wirkt sich so heftig auf dein Kind aus und. Also das Ganze auch von außen wieder zu gespiegelt zu bekommen und auch zu sagen, ihr müsst euch jetzt zusammenreißen, ihr müsst irgendwie zusehen, dass ihr eine gesunde Streitkultur bekommt, was ja aber aussichtslos gewesen ist. Es war einfach aussichtslos, weil mit diesen Menschen konntest du nicht vernünftig kommunizieren.
Aber es wird halt immer gesagt, ihr, was ja wieder dieses Teilschuldthema günstig, weil es ist so, und diese Dynamik ist ja fortsetzend, ne, für viele, was auch viele eben dann auch noch nach der Trennung auch erleben, dass nicht klar benannt wird, hey, hier gibt es einen Täter und ein Opfer, sondern, oder ne, eine Betroffene, die gerade das erfährt, eine Überlebende, sondern ihr seid aber auch schwierig, ihr macht es aber auch. Und wenn du dann eh natürlich, dein Selbstwert eh schon komplett im Keller ist und du eh zu dieses Schuldthema mit dir hast, ja, dann ist das natürlich die Einladung zu denken, ich bin ja genauso schuld wie er. Genau. Da habe ich ja gar kein Recht zu gehen, so nach dem Motto.
Richtig, und es wurde ja tatsächlich auch so massiv von wegen, ich solle mich doch umbringen, weil ich bin ja eh nichts wert, ne? So, ich bin ja dumm, und das auch, halt auch in der Schwangerschaft, wo jede Frau weiß, du bist gerade so stark, aber auch so verletzlich, ne? Also in deiner verletzlichsten Phase. Und ja, umso näher das auf die Geburt zuging, es war ein Höllenritt, ne? Also ich habe wirklich versucht, immer nur zu überleben und mein Kind zu schützen, mein Ungeborenes. Und wusste tatsächlich, irgendwann muss ich hier ausbrechen, weil es wird tatsächlich nicht besser. Und dann habe ich mir aber wieder eingeredet, naja, wenn das Kind da ist, dann wird es sicherlich besser. Dann weiß das, er kann es jetzt nicht spüren, weil es wächst ja in meinem Bauch heran. Sowas kam halt auch, ja, ich spüre es ja gar nicht. So. Ja? Nee. Okay. Und dann kam diese Geburt. Unter der Geburt war auch Demütigung pur. Das war auch, und die machen es ja so geschickt, wenn die Hebamme nicht da ist. Ne? Also ich meine, ich lag auch 28 Stunden und da gab es, also er war zwischendrin dann auch weg, aber die machen das ja so ganz, ganz geschickt, dass die Hebammen das dann nicht mitkriegen und dann immer so kleine Erniedrigungen und so. Und danach hat er sich aufgespielt wie der überbesorgte Papa, so nach dem Motto, wo ich dann im Krankenhaus noch gelegen habe und dann alles irgendwie heilen musste und. Und dann sind wir aber nach Hause und dann wurde er krank. War eigentlich, war er gar nicht krank. Also du hast jetzt nichts äußerlich gesehen. Ja, ja, natürlich. Und dann sollte ich mich um ihn kümmern, weil die Aufmerksamkeit lag ja auf meinem Kind. Mhm. Ist ja klar. Und auf die Heilung meiner Wunden. Ja. Und das Ganze hat es dann wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht, dass es so heftig wurde, dass es wirklich dass ich mit Messer bedroht wurde mehrfach und dass es auch gegenüber meinem Kind extremst
bedrohlich wurde irgendwie.
Bedrohlich wurde, also auch mit Sprüchen, wo man gesagt hat oder einfach nicht drauf gehört, wenn er sich verschluckt hat beispielsweise oder so, ja, ich habe gezockt. War wichtiger. Aber auch ganz schlimme Dinge halt gesagt wurden, wo ich wirklich massive Angst hatte. Und dann war das, dass ich mich so ganz langsam meiner besten Freundin, von der ich mich komplett distanziert habe, in dieser Beziehung wieder angenähert habe, heimlich. Mhm. Weil ich ja wusste, er findet das nicht gut. Und war dann aber auch so ehrlich und habe es ihm dann irgendwann gesagt. Mhm. Und dann ging das aber so weit, dass er sich so aufgeregt hat und sie sich bei ihm ja entschuldigen sollte, dann hat sie ihm sogar eine Entschuldigungsnachricht geschrieben. Also obwohl es gar keinen Grund gegeben hat. Und das aber nicht der Wortlaut war, den er gerne gehabt hätte. Also durfte ich mit ihr eigentlich keinen Kontakt mehr haben und ich aber gesagt habe, jetzt reicht's mir. Also was ist hier los? Und dann habe ich dafür 3 Tage lang massiv, also da ging es so rund, dass ich dachte, auch während ich gestillt habe und, dass auf einmal so eine ruhige Klarheit kam. Mhm. Und dann hat er einen Spruch gelassen, der so schlimm gewesen ist, dass ich ganz, also ich weiß gar nicht, woher ich das dann genommen habe. Das kann ich bis heute nicht beschreiben, aber ich wurde richtig ruhig, richtig klar. Mhm. Und habe dann gesagt, entweder du oder ich, aber irgendeiner von uns beiden wird hier nicht lebend rausgehen. Und bevor das passiert, gehe ich. Und hatte mich aber vorab nochmal seiner Familie geöffnet, was es dann aber noch schlimmer gemacht hat, weil derjenige war nämlich genauso. Hab mich dann aber nochmal getraut, mich meiner Familie zu öffnen und wurde dann zum Glück mit offenen Armen empfangen. Also ich konnte kommen, ich konnte sagen, ich trenne mich jetzt. Die wussten noch nicht Bescheid, obwohl sie sehr eng mit uns gewesen sind. Aber man weiß ja, Schauspielerei und so. Ich glaube, ich habe die beste Rolle meines Lebens gespielt. Und dann habe ich Sachen zusammengepackt und dann ging das los mit, ja, lass uns doch hier zusammen wohnen bleiben. Wir müssen ja auch nicht mehr zusammen sein. Aber so fürs Außen und fürs Kind. Und ich so, einen Teufel werde ich tun. Ich werde hier keine 24 Stunden mehr bleiben mit meinem Kind. Punkt. Also auf gar keinen Fall. Und dann ging das war so wie so ein Zwiespalt, wie so eine Kette. Mhm. Man hat wie so ein Kettengerüst, also wie so ein Gefängnis. Und man hat sich auf einmal ein Stück weit gelöst. Und ich habe dieses Auto zusammengepackt. Hat er dann noch versucht, irgendwie Sachen hinzubiegen, dass ich doch da bleibe. Ich habe es nicht getan. Ich bin an diesem Tag, und das war der 7.11.2018, bin ich gegangen. Mhm. Bin gegangen und bin tatsächlich nie wieder zurückgegangen.
Ja, krass. Ja. Dieser Moment, wie als würde dir jemand so eine Brille aufsetzen, auf einmal diese Klarheit, die da ist. Was hast du das Gefühl, was ist dir irgendwie in diesem Moment geschenkt worden? Was war das?
Liebe. Liebe. Und ich glaube, ein Stück weit habe ich es halt erkannt, weil nicht ich diesmal, also ich war ja eh schon gebrochen, ich war mir ja nichts wert, aber ich wusste, da ist jemand, meine größte Liebe, mein Held, den ich jetzt einfach beschützen darf. Und ich glaube, im größten Teil, und das ist in diesem Fall, glaube ich, immer das Wort Liebe. Kann man sagen, Selbstliebe, Liebe zu jemand anderen, aber Liebe für mich und in dieser Situation Liebe für mein Kind, dass ich dachte, dieses Bedingungslose, dieses Bedingungslose, dass ich gesagt habe, ist alles andere. Mein Scham, meine Angst, Liebe war so groß, dass ich gesagt habe, nö, und jetzt gehe ich. Ganz klar.
Und so wichtig, dass man dann auch aufgefangen wird, ne? Und dass du dann auch einen Ort hattest, wo du hingehen konntest.
Ja, natürlich kamen da Ängste. Glaubt mir jemand. Die wurden ja auch, die waren ja super eng damit. Und ich muss bis heute noch sagen, auch die wurden manipuliert mit, natürlich. Und ich kann es denen, und da versuche ich auch immer zu sagen, seid auch sanft mit eurem Umfeld. Weil wir neigen immer dazu, denen dann irgendwie, ja, wieso haben die das nicht gesehen oder wie, ne? So nach dem Motto, oder viele sagen, wie konnte das Umfeld das übersehen? Nein, man spielt so eine Rolle und die sind mit in diesem Konstrukt gefangen, wenn sie nicht weit von außen da sind. Auch da ein Stück weit. Natürlich habe ich da Zweifel gemerkt. Und natürlich war das erstmal schwierig, damit umzugehen, dass ich denke, die glauben mir gerade nicht und die können es gerade gar nicht fassen. Rückblickend kann ich sehr gut verstehen. Wie? Sie haben in dieser Welt mitgelebt. Und sie haben ja schon dunkle Sachen von uns erfahren, weil wir diese Streitkultur nach außen hin hatten, wie Beleidigungen und sowas. Aber nicht ein gesunder Menschenverstand kann sich ausmalen, der da drin gelebt hat, was da wirklich ist. Und das ist, glaube ich, das. Und dann nochmal den Schritt weiter zu wagen, weiter in die Familie zu gehen und überhaupt mit seinem Kind da zu liegen und zu merken, du kriegst ja noch Nachrichten. Es ist ja wie so eine Kette, die dich wieder zurückziehen will. Und du zweifelst ja auch und dann denkst du, ja, gehe ich doch wieder zurück. Und ne, es war ja doch dann, und es war für mich dann aber klar. Und dann war ich ganz, ganz froh darüber, dass meine Familie mir geholfen hat und auch gleich gesagt hat, als ich das erzählt habe, wie massiv es auch gewesen ist. Natürlich nicht im Detail, weil ich glaube, selbst das, was ich jetzt mittlerweile schon preisgebe, ist für viele nicht aushaltbar.
Ja.
Und das sind ja noch nicht mal die Details, die da drin stecken. Ne? Also
ja, ja.
Viele fragen immer, was hat er dir denn genau angetan? Und ich sage immer, es gibt nichts, was er mir nicht angetan hat. Und ich möchte aber gar nicht, weil das kann Menschen extremst zerstören, das zu hören, weil das in deren Welt gar nicht vorkommen kann. Und deswegen versuche ich da immer vorsichtig zu sein. Und das war ich natürlich bei meiner Familie auch und war aber froh, weil die gleich gesagt haben, du gehst bitte zur Polizei. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Das war erstmal auch nochmal ein krasser Schritt, weil ich hatte ja keine Beweise. Also ja, WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten. Dachte schon, naja, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht aufgestellt. Keine Bilder. Ich hatte ein paar Zeugen, die schon blaue Flecken von mir gesehen haben. Aber ja, und dann habe ich das Rechtssystem von Deutschland kennengelernt.
An dieser Stelle pausiere ich das Gespräch und in 2 Wochen darfst du dir Teil 2 von Janas Reise anhören. Denn an dieser Stelle, finde ich, nimmt Janas Reise auch nochmal eine entscheidende Wendung, die auch sehr viel Aufmerksamkeit verdient und deshalb ist daraus ein 2-Teiler geworden. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiederfinden konntest, die ein oder andere Erkenntnis hattest oder dir vielleicht auch der ein oder andere Impuls Mut gemacht hat, dir selbst nochmal Unterstützung zu suchen oder dich anderen Menschen anzuvertrauen. Ich werde dir auf jeden Fall in den Shownotes auch Stellen verlinken, wo du die Hilfe suchen kannst, wenn du von häuslicher Gewalt betroffen bist. Auch die Kontaktdaten von Jana findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich danke dir fürs Zuhören und vor allem danke ich dir, dass du für ein gutes Leben, für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.